Deutsche Welle. Bücherwelt.
Mit Gabriela Scharf. Herzlich willkommen zur ersten Bücherwelt im neuen Jahr. Ich hoffe, Sie sind alle gut reingekommen und vielleicht gehört ja zu Ihren Vorsätzen für 2011, sich mehr Zeit zum Lesen zu nehmen. Lesen bewirkt schließlich etwas, wie Martin Walser es einst in seiner Novelle Ein fliehendes Pferd beschrieben hat. Hören Sie mal.
Sabine sagte, dass Helmut ununterbrochen arbeite, allerdings auf eine nicht jedem gleich begreifliche Weise. Er lese eben immerzu. Es sehe aus wie studieren, sie halte es aber eher für leben. Das heißt, es komme nichts heraus dabei. Vielleicht sei das sogar nicht einmal beabsichtigt. Er verändere sich durch sein Lesen, das schon. Er komme von keiner gelesenen Seite als der zurück, der die Seite aufschlug.
Martin Walser liest Ein fliehendes Pferd, gibt es übrigens als Hörbuch. Ja, manchmal verändert uns Lesen, manchmal vermittelt es aber auch einfach ein Bild unserer Gesellschaft in unterhaltsamer Form, wie in dem Krimi, der heute im Mittelpunkt dieser Sendung steht. Czillig und Pelzer heißt er und das Besondere daran ist, dass hier ein Stück Zeitgeschichte aus deutscher und türkischer Perspektive wiedergegeben wird, nämlich von den Autoren Ulrich Noller und Göksenin. Beide werden gleich davon erzählen. Dann empfehlen wir noch das Hörbuch Tante Julia und der Kunstschreiber von Nobelpreisträger Mario Vargas Llosa. Und unser Sprachkolumnist Burkhard Spinnen plagt sich heute mit dem Wort Schafmanagement. Czillig und Pelzer, sie sind das Ermittlerduo in dem gleichnamigen Kriminalroman von Noller und Senin. Hören Sie zunächst eine kurze Einführung in die Geschichte.
Murat Czillig war lange nicht in Deutschland. Der Ex-Polizist aus Istanbul hat seine Kindheit dort verbracht. Der Vater ist nur eine unklare Erinnerung. Seine Mutter ist mit Czillig zurück in die Türkei, als er noch klein war. Deutschland, ein blinder Fleck in Czilligs Leben und in seinen Erinnerungen. Dann kommt ein Anruf aus Köln. Klaus-Peter Darius, ein alter Bekannter von Czilligs Mutter, bittet ihn, sofort zu kommen. Darius und die Mutter waren in den 70er Jahren zusammen im radikalen Widerstand, Darius sogar in der RAF. Als Czillig in Deutschland ankommt, liegt Darius im Sterben. Jemand hat auf ihn geschossen. Darius bittet Czillig, seine Tochter zu informieren, die bisher nichts von ihrem Vater weiß. Und er gibt ihm ein Foto. Es zeigt eine Gruppe von jungen Leuten, aufgenommen irgendwann in den 70ern. Darius, zwei weitere Männer, zwei Frauen. Die Gesichter der beiden Männer sind durchgestrichen. So lernt Czillig Darius Tochter kennen. Die Psychologin Ines Pelzer hat wie Czillig eine Leerstelle im Leben, ihren Vater. Die beiden finden rasch heraus, dass die Männer, deren Gesichter auf dem Gruppenfoto durchgestrichen wurden, tot sind.
Nicht einfach nur tot, sondern ermordet. Also machen Czillig und Pelzer sich daran, die anderen Menschen auf dem Foto vor diesem Schicksal zu bewahren. Bevor die beiden Autoren, Noller und Senin, gleich selbst zu Wort kommen, hier noch ein kleiner Ausschnitt aus der Hörspielfassung der Geschichte.
Du kommst spät, röchelte Klaus-Peter Darius. Jetzt können wir nicht mehr plaudern. Seine vertrockneten Lippen waren aufgeplatzt. Ein Rinnsal Blut schlängelte sich durch den weißen Stoppelbart. Czillig wusste nicht, was er sagen sollte. Er kannte diesen Mann kaum, würde ihn auch nicht mehr kennenlernen. Du hast die Augen deiner Mutter, flüsterte Darius. Er versuchte, sich auf die Seite zu drehen. Czillig hielt ihn zurück.
Was willst du denn von ihr? Warum hast du angerufen?
Keine Antwort. Aber Darius' Faust gab einen Zettel frei. Czillig hielt ihn gegen das schwache Sonnenlicht, das diffus durch die dicken Vorhänge kroch. Jeanne, 18. September 1977, stand darauf.
Die Leiche, um die sich alles dreht, gleich zu Beginn des Buches. Ulrich Noller und Göksenin haben sie erfunden. Sie sind jetzt im Studio und sind Autoren dieses Krimis Czillig und Pelzer. Herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo.
Dieser Klaus-Peter Darius, genannt KPD, diese Abkürzung ist ja auch kein Zufall. Wer war das?
Ein ehemaliger Terrorist oder jemand, der so in der radikalen Linken unterwegs war in den 70er Jahren. Die genaue Vorgeschichte kennt man noch nicht. In diesem ersten Teil des Romans, der war 20 Jahre lang im Gefängnis, ist rausgekommen und wenige Monate später hat ihm jemand den Garaus bereitet. Aber kurz vorher ist Czillig, ein ehemaliger türkischer, Istanbuler Polizist, der seine Jugend in Deutschland verbracht hat, von ihm angerufen worden. Und dieser Anruf war anscheinend so brisant, dass Czillig sich entschieden hat, nach Deutschland zu reisen und dort eben den gerade eben ermordeten Darius vorfindet und ihm rausfinden muss, wer den warum getötet hat.
Die Wurzeln der Geschichte, da deutet ja auch schon der Zettel darauf hin, liegt Ende der 70er Jahre in der Hochzeit des Terrorismus in Deutschland. Die RAF war aktiv zu dieser Zeit. Warum haben Sie diesen Hintergrund gewählt, Göksinin? Ich frage Sie jetzt mal.
Naja, wir fanden diese extreme Phase in der bundesrepublikanischen Zeitgeschichte sehr, sehr spannend, weil wir beide ja zu der Zeit auch Kinder waren, also bewusst diese Zeit miterlebt haben und vor allem die Ängste, die in der Gesellschaft herrschten, miterlebt haben. Und ich kann mich noch beispielsweise genau an die Fahndungsplakate erinnern, vor denen ich stand und immer wieder mich umgeguckt habe, ob die Menschen da drauf irgendwie in meiner Umgebung zu sehen sind. Und diese Phase hat einfach eine ganze Bevölkerung traumatisiert. Und das fanden wir als Setting sehr, sehr spannend.
Die Fahndungsplakate, auch das Titelbild des Buches erinnert daran, bloß dass die Köpfe nicht zu sehen sind. Das sind nur die Umrisse der Köpfe. Das hat man auch noch richtig so als Marke im Kopf. Die hingen ja auch damals überall. Ulrich Noller, auch Sie waren damals 12 Jahre alt, wenn ich das richtig gerechnet habe. Sie sind beide gleich alt und so alt wie Ihr Held. Erinnern Sie sich noch an die Stimmung damals?
Aber deutlich. Damals habe ich im Allgäu gelebt. Im Oberallgäu bin ich aufgewachsen. Selbst bei uns im Schwimmbad hing so ein Fahndungsplakat. Ich habe immer gehofft, dass mir jemand begegnet von diesen Leuten, weil ich die Belohnung abstauben wollte. Man hatte ja kein Geld. Die einzige Art, Geld zu verdienen, war auf eine Alpe zu gehen im Sommer. Andererseits war man natürlich auch irgendwie fasziniert von diesen Leuten, denen auch sowas Freischärlerhaftes, Abenteuerliches anhaftete. Dritterseits war es so, dass man zum Teil es ganz schrecklich fand, was die so fabriziert haben, die Morde, die sie begangen haben, speziell an den Menschen, die Begleitmenschen waren, zum Beispiel von Schleyer. Also das war so eine Gemengenlage, die einen sehr beschäftigt hat. Ich erinnere mich auch noch an eine Autofahrt nach Stuttgart, wo plötzlich die Autobahn stillstand, Leute mit Maschinengewehren aus Zivilfahrzeugen gesprungen sind. Das war eine Polizeikontrolle, eine ganz, ganz starke Angst, die da war. Das war präsent in unserem Bewusstsein und in der Gesellschaft.
Und das ist auch noch präsent in Ihrem Helden Çelik. Aber es gibt noch was anderes parallel dazu, nämlich es ist auch die Rede vom Militärputsch in der Türkei, der damals auch zu dieser Zeit war. Und das ist ja schon was Besonderes, in zwei unterschiedlichen Ländern zwei so extreme politische Situationen zusammenzubringen. Warum haben Sie das gemacht?
Gerade bei der Diskussion über Integration, Migration fällt ja oft das Wort Parallelgesellschaft. Und man vergisst aber beispielsweise, dass die Minderheit, die türkische Minderheit damals Ende der 70er ja in Deutschland diesen RAF-Terror hautnah mitbekommen hat, aber gleichzeitig natürlich mit ihren Gedanken in der Türkei war. Und genau zeitgleich fand in der Türkei ja Ende der 70er auch eine Extremisierung statt zwischen linken und rechten politischen Gruppen, die dann letztendlich im Putsch 1980 gipfelte. Und wenn man sich das bewusst macht, dass eine Gruppe sozusagen beide Extreme mitbekommt, wir fanden das so spannend, dass wir gesagt haben, wenn wir eine Figur schaffen, die diese beiden Phasen sehr nah miterlebt, dann ist das schon mal ein sehr spannender Ansatzpunkt.
Das ist auch gut gelungen, das kann ich ja bestätigen. Ich habe das Buch auch gerade gelesen. Çelik ist dieser Ex-Polizist, in dem das zusammenkommt, aber seine Partnerin, Pelzer, Psychologin, auch sie hat ein Trauma, also er, muss man noch dazu sagen, hat ein Trauma. Er hat Frau und Kind beim Erdbeben verloren und trägt noch mit dieser Schuld, dass er sie vielleicht hätte retten können. Sie ist Psychologin und sie weiß nicht, wer ihre Eltern sind und ihr fehlen Jahre der Erinnerung aus ihrer Kindheit. Also das Thema Erinnerung, verdrängte Erinnerung, weiße Flecken in der Vergangenheit durchzieht dieses ganze Buch nochmal wie ein zweites Thema. Das ist sicher auch kein Zufall, Ulrich Noller, oder?
Das ist absolut gewünscht und gewollt, weil wir glauben, dass die Gesellschaft, wie sie jetzt funktioniert und tickt, ganz stark auch strukturiert ist, eben von diesen Erinnerungen, von Traumata aus der Vergangenheit, aber auch von positiven Erlebnissen, die stattgefunden haben. Die Identitäten der Menschen, die sich in der Gesellschaft bewegen, sind damit mitkonturiert und mitkonstruiert worden. Und wir haben uns dafür interessiert, wie sind diese Identitäten geprägt worden, welche Prozesse haben da stattgefunden, aber auch wie geht man damit um, dass einem ein Teil der Identität fehlt. Wie geht man damit um, dass man sich die eigene Geschichte selbst konstruieren muss? Das, denke ich, sind ganz, ganz wesentliche Faktoren, die unsere Gesellschaft ganz aktuell mitbestimmen. Und das wollten wir in diesem Buch spiegeln.
Göksinin, ich würde gerne nochmal, Sie haben es gerade selber schon angesprochen, das war ja auch die Generation, das war die erste Einwanderergeneration, also Ihre Vätergeneration sozusagen, die den RAF-Terror und gleichzeitig Militärputsch in der Türkei wahrgenommen hat und die das geprägt hat. Das findet sich hier im Buch auch wieder. Und wo finden sich denn noch diese unterschiedlichen kulturellen Perspektiven? Können Sie sich da auch noch dran erinnern?
Wir konstruieren ja einen Fall, den es so nicht gegeben hat. Also die Familie von Murat Çelik ist ja, lebt in Deutschland, gehört zu dieser Einwanderergeneration, ist aber insofern untypisch, weil sie ja aktiv eingreift in diesen, oder zumindest zur Unterstützerszene zählt. Das ist zwar ein konstruierter Fall, der hätte aber natürlich tatsächlich stattfinden können. weil es auch Ende der 70er natürlich Gruppen oder einzelne Personen aus der Türkei gab, die die Türkei wegen dieser extremen Phase verlassen haben, zum Teil auch um Zuflucht zu suchen, Gewerkschafter oder politische Aktivisten, Studenten, und dass die natürlich irgendwo in Deutschland versuchen, Anschluss zu finden oder ihren Idealen noch nachhetzen, ist ja durchaus realistisch.
Die kommen ja auch aus der linken Szene, also die Protagonisten dieser Geschichte auch. Çelik sagt einmal an dem Buch, er möchte einmal normal sein. Also sein Vater, diese erste Einwanderergeneration, Überanpassung ist für ihn das Thema. Er sagt, er möchte einmal normal sein. Sie sind in Köln geboren, Sie sind ein richtiger kölscher Junge, aber Ihr Vater kommt auch aus der Türkei. Kennen Sie das Gefühl?
Ja, ich kenne das Gefühl natürlich sehr, sehr gut. Das ist diese Frage, die man sich natürlich stellt. Was heißt Fremdsein? Was bedeutet eine eigene Identität? Und diese Diskussionen werden ja schon lange geführt. Für uns war es wichtig, dass es nicht nur dieses zwischen zwei Stühlen sitzen ist. So geht's mir zum Beispiel. Es ist nicht nur, dass man sich sagt, zu welcher Kultur gehöre ich eigentlich? Da habe ich mich zum Beispiel bereits entschieden. Ich bin Deutscher mit türkischen Wurzeln. Ich stelle mir diese Frage auch eigentlich nicht ständig, weil ich diese Zugehörigkeit gar nicht beantworten will. Aber diese verschiedenen Hintergründe bedeuten einfach, dass man sich bestimmten Themen mit ganz anderen Perspektiven nähern. Und das wollten wir mit Çelik gewährleisten. Nicht jemand, der zwischen zwei Stühlen sitzt, sondern jemand, der einen anderen Blick auf Themen hat, die wir alle schon kennen und durchgespielt haben und der dann eben durch diesen anderen Blick auch ganz neue Perspektiven mitbringt.
Diskutieren Sie dann auch über unterschiedliche kulturelle Blickwinkel?
Diskutieren tun wir es dann im Nachhinein schon, aber es ist tatsächlich immer wieder überraschend, dass sich so direkte Zuordnungen gar nicht ergeben. Also wie gesagt, ich bin Kölner, Ulrich ist Allgäuer, und da stellt sich ja sowieso die Frage, wer hier eigentlich fremd ist.
Sowieso, abgesehen von allem Nachdenken über Fremdheit, ich kenne das Gefühl des Fremdseins natürlich sehr gut, weil als jemand, der nicht im Trachtenverein ist, der sich für Literatur, für Bücher interessiert, war man ein Fremder im Allgäu. Und heute, wenn ich so durch Köln laufe, zum Beispiel zur Karnevalszeit, da weiß ich auch, was ein Gefühl der Fremdheit ist. Also das ist, glaube ich, ein Gefühl, dem was allgemein Menschliches anhaftet in einer globalisierten Welt, wo viele verschiedene Lebensfaktoren parallel existieren. Wo ist da die Heimat? Wo fühlt man sich wohl? Wo ist die Identität, die man sich konstruiert?
Ulrich Noller und Gök Senin, vielen Dank, dass Sie im Studio waren. All das, worüber wir gesprochen haben, die Fremdheit und die verschiedenen Blickwinkel, all das kommt auch in dem Buch vor. Untergründig spielt mit, ansonsten vordergründig ist erstmal eine spannende Geschichte, angesiedelt in der Gegenwart mit Wurzeln in den 70er Jahren. Danke für den Besuch im Studio.
Danke schön.
Danke, tschüss.
Und das Gespräch haben wir aufgezeichnet. Noch einmal der Titel: Çelik und Pelzer. Erschienen ist das Buch im Eichborn Verlag. Sie hören die Bücherwelt, das Literaturmagazin der Deutschen Welle.
Pardon, Herr Wachtmeister, ich wollte mir nur mal erkundigen.
Sein oder nicht sein.
Schauspielkunst, Theater, Existenz.
Na, der redet ja hübsch über mich.
Schöne Töne.
Hätte der gebürtige Peruaner Mario Vargas Llosa nicht den Nobelpreis gewonnen, wäre das Hörspiel nach seinem gleichnamigen Roman Tante Julia und der Kunstschreiber wohl in den Archiven des Schweizer Rundfunks geblieben. Und das wäre schade gewesen. Aber er hat ihn ja bekommen, und so hat der Hörverlag noch einmal ein ganz besonderes Hörvergnügen zugänglich gemacht und ist damit gleich auf Platz 1 der Hörbuchbestenliste im Dezember gelandet. Christine von Soden ist auch sehr angetan.
Wir schreiben die 50er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Ort der Handlung: Lima in Peru. Die Hörer von Radio Central lauschen mit Begeisterung den Radionovelas des Senders, hängen wie gebannt am heimischen Lautsprecher. So auch der 18-jährige Mario, der einen Job beim Nachbarsender Radio Panamericano hat, mit bescheidenem Salär, aber pompösem Titel. Er nennt sich Nachrichtenchef, sein Vorbild der Hörspielautor Pedro Camacho.
Damals, es ist schon lange her, war ich noch sehr jung und lebte bei meinen Großeltern in einer Villa mit weiß getünchten Mauern an der Calle Ocharan in Miraflores. Ich studierte in San Marcos, Jura, glaube ich, und hatte mich damit abgefunden, dass ich meinen Lebensunterhalt später mit einem bürgerlichen Beruf würde verdienen müssen, obwohl ich viel lieber Schriftsteller geworden wäre.
In wahrhaft hinreißendem Tempo beginnt das Hörspiel, voller Witz und Ironie, so dass man alle CDs in einem Rutsch hören möchte, insgesamt 12,5 Stunden. Denn die Stimmen sind grandios, mit André Jung, der den Ich-Erzähler Mario spricht, Christoph Banzer in der Rolle des ebenso komischen wie schrägen Pedro Camacho, als Dritte im Bunde Helinde Latzko. Sie spielt verführerisch charmant die geschiedene Tante Julia.
Das Schreckliche am Geschiedensein ist nicht, dass alle Männer glauben, sie müssten einem irgendwelche Anträge machen, sondern dass sie meinen, nur weil man geschieden ist, brauche man keine Romantik mehr. Sie flirten nicht mit dir, sagen dir keine zärtlichen Galanterien. Sie machen dir bei der ersten sich bietenden Gelegenheit mit der größten Grobheit ihr Angebot. Das kann mich rasend machen.
Und so lässt sich die 32-jährige Tante Julia von Mario ins Kino begleiten, was nicht ohne herzflimmernde Folgen und anschließendem Drama bleibt. Der Witz, spätestens seit dem Erscheinen des Romans Tante Julia und der Kunstschreiber 1977, in deutscher Übersetzung 1985, weiß die Fangemeinde, dass sich Mario Vargas Llosa wie sein Protagonist Mario selbst mit 18 Jahren über beide Ohren in seine geschiedene Tante Julia aus Bolivien verliebte, mit ihr eine heiße Affäre begann, die schließlich im Hafen der Ehe landete, für immerhin 9 Jahre. Dieser autobiografische Hintergrund hat natürlich seinen besonderen Reiz. Unterhaltung im besten Sinne des Wortes bietet das Hörbuch indes vor allem mit den verrückten Geschichten des Pedro Camacho im Radio Central.
Radio Central, Radio Novela. Pedro Camacho präsentiert.
Glück und Unglück des Don Alberto de Quinteros.
Heute?
Die Hochzeit. Es war einer jener sonnigen Frühlingsmorgen in Lima, an denen die Geranien blühender, die Rosen duftender und die Bougainvillas kräftiger erwacht waren, als ein berühmter Arzt der Stadt, Dr. Alberto de Quinteros, breite Stirn, Adlernase, durchdringender Blick, von Güte und aufrechter Gesinnung, die Augen öffnete und sich in seiner geräumigen Villa in San Isidro reckte. Es war Samstag, und wenn nicht im letzten Augenblick noch eine Komplikation bei der Frau mit den Drillingen eintrat, brauchte er nicht in die Klinik zu gehen, konnte am Vormittag etwas Sport treiben und vor der Trauung von Elianita noch in die Sauna gehen.
Camachos Hörspielensemble bei Radio Central umfasst 24 Rollen und damit 24 weitere Stimmen, die zum Hörgenuss beitragen. Vom Schweizer Radio wurde der Roman 2002 als Hörspiel produziert. Nun veröffentlichte ihn der Münchner Hörverlag pünktlich zum Nobelpreis für Literatur, mit dem der im Süden Perus 1936 geborene Mario Vargas Llosa im Dezember geehrt wurde. Anlässlich der Feierlichkeiten in Stockholm sprach der weltweit renommierte Schriftsteller und Essayist, der als Gastprofessor in Harvard, Princeton und Oxford lehrte, vom Zauber des Erzählens, dass nämlich Geschichten, Mythen, Legenden wie eine neue Musik in den Ohren derer klingen, die verlernt hätten zu träumen. Stoff dazu gibt es reichlich im Hörbuch »Tante Julia und der Kunstschreiber«, skurril und wahrhaftig, satirisch, frech, frivol, mal zum Lachen, mal zum Heulen und immer voller Spannung. Zum Beispiel auf Elianitas Hochzeit in der Seifenoper.
In diesem Augenblick geschah es. Nube Gris war gerade zu Ende. Die Paare blieben stehen, um zu applaudieren. Die Musiker nahmen die Hände von den Gitarren und der Rothaarige stellte sich dem 20. Zutrunk, als die Braut die rechte Hand an die Augen hob, als wolle sie eine Fliege verscheuchen, taumelte und zu Boden stürzte, bevor ihr Partner sie auffangen konnte. Der rothaarige Antunes hob sie auf seine Arme und trug sie, von einer Gruppe begleitet, hinter Frau Margarita die Treppe hinauf.
Hier, in ihr Zimmer. Vorsichtig, langsam. Ein Arzt. Ruf doch einen Arzt.
Machen Sie es sich behaglich, schließen Sie die Augen und lassen Sie sich von einem ganz außergewöhnlichen Hörbuch in Sphären tragen, die Ihnen sonst mit Sicherheit verborgen blieben. Wie eine verpasste Lebenschance. Sie werden es nicht bereuen.
Christine von Soden zu Mario Vargas Llosa, Tante Julia und der Kunstschreiber. Quasi zwei Hörspiele in einem, erschienen auf 10 CDs im Hörverlag.
Zeitfenster runterbrechen. Zielführer angedacht. Schnäppchen. Finanzproduktrettungsschau. Auf jeden Fall. Einpflegen.
Okay.
Worteschau. Mit Burkhard Spinnen.
Und der hat heute ein besonders kurioses Wort beim Wickel.
Ich muss Abbitte tun. Und zwar bei einem Landwirtschaftsfunktionär aus dem süddeutschen Raum.
Dort war vor kurzem ein Wolf eingewandert und hatte ein paar Nutztiere gerissen, worauf der Mann einer Zeitung gegenüber sagte, man müsse jetzt über ein neues Schafmanagement nachdenken. Ich las das und dachte, wie redet der denn? Hier geht's ja wohl darum, die Schäfchen besser zu bewachen oder dorthin zu bringen, wo der Problemwolf ihrer nicht habhaft werden kann. Das ist sachlich nachvollziehbar. Und ich wäre auch nicht überrascht gewesen, wenn der Funktionär für einen Abschuss des Wolfs plädiert hätte. Schließlich muss er sich für die Interessen seiner Klientel einsetzen. Was ich dem Mann aber nicht verzeihen konnte, das war der Ausdruck Schafmanagement. Wie blökend ist das denn? Um mit einer anderen grausamen Redensart zu fragen. Kann man hier nicht einfach sagen, worum es geht, statt sogar mitten in Wäldern und Wiesen in eine Sprache zu verfallen, die ansonsten da gesprochen wird, wo die Wölfe teure Krawatten tragen und die Schafe Kleinanleger oder Privatkunden heißen? Muss man wirklich den Umstand, dass Hasso und Harro jetzt die Herde ein bisschen früher in den Pferch treiben, als verändertes Schafmanagement bezeichnen? Die Antwort lautet, man muss vielleicht nicht. Aber man kann. Oder anders gesagt, andere Sprecher sind dem Herrn Landwirtschaftsfunktionär vorangegangen auf dem Weg eines Upgrading allen Schäfer- und Försterlateins. Im Netz habe ich nicht nur wissenschaftliche Arbeiten über das Schafmanagement gefunden, sondern auch den Anbieter einer gleichnamigen Software. Und da ich schon einmal beim Suchen war, bin ich auch auf Hinweise zum Wolfmanagement sowie zum Wolf-Schaf-Management gestoßen. Weswegen ich mich hiermit bei dem Funktionär entschuldigen möchte. Der Mann ist offenbar kein selbstständig agierender, größenwahnsinniger Sprachpanscher. Nein, der Mann macht nur seine Arbeit und redet so, wie andere ihm den Schnabel gebogen haben. Aber wer es bislang noch nicht glauben wollte, der glaubt es vielleicht jetzt. Überall ist Management. Auch in Wald und Flur. Die Wölfe wünschen sich einen Schafspelz, aber die Schäfer wünschen sich Nadelstreifen. Alles ist Management. Ich und du und Müllers Kuh. Jeder möchte ein Teil der globalen Ökonomie sein, jeder möchte in ihre oberen Etagen, und wenn es nun mal bloß sein Job ist, die Schafe zu hüten, so spricht er sich doch wenigstens in Richtung Ledersessel und Business Class. Benchmarking, sagt er, wenn er den Zaun erhöht. Mitarbeitermotivation, sagt er, wenn er Hasso und Harro hinter den Ohren krault. Und Corporate Identity, wenn er sich gegen den Verbleib von schwarzen Schafen in seiner Herde entscheidet. Ich selbst gehe jetzt übrigens, um mich abzuregen, mit dem Hund spazieren. Pardon, ich betreibe Depressionsmanagement.
Der Schriftsteller Burkhard Spinnen war das mit seiner Sprachglosse speziell für die Deutsche Welle. Die können Sie übrigens auch im Netz nachlesen unter dw-world.de/buch. Da finden Sie auch noch weitere Artikel, Bilder und Audios aus der Welt der Bücher. Wenn ich mich jetzt verabschiede, um zurück an meinen Schreibtisch zu gehen und mir vielleicht Gedanken über die nächste Sendung zu machen, betreibe ich dann Schafmanagement? Aua, Karlauer. Ich bin Gabriela Schaf und wünsche Ihnen eine schöne Woche. Tschüss.